Sie hören die 266. Ausgabe von Crop FM. Ein Crop FM Spezial mit Ilo Brandt von Ludwiger. Thema ist der 2001 verstorbene bahnbrechende Physiker Burkhard Heim. Ilo Brandt von Ludwiger studierte in Hamburg, Erlangen und Göttingen Physik, Chemie, Mathematik und Astronomie und erwarb 1964 an der Universität Erlangen sein Diplom als Astrophysiker. Er arbeitete als Physiker und Systemanalytiker in der Luft- und Raumfahrtindustrie, unter anderem für den deutschen Luftfahrtkonzern EADS. Ilo Brandt von Ludwiger gehörte zur Startmannschaft der Eldo-Euro-Rakete 1966 in Woomera, Australien, und arbeitete in militärischen Projektarbeiten in den USA, England und Frankreich. Seit 1974 gründete von Ludwiger die zentraleuropäische Sektion der US-amerikanischen UFO-Gesellschaft Mutual UFO Network, die MU von CES in Feldkirchen-Westerhahn. Eine private Vereinigung von Wissenschaftlern zur Untersuchung unidentifizierbarer Flugobjekte. Von Ludwiger ist Autor zahlreicher Bücher und Zeitschriftenbeiträge zum UFO-Phänomen, aber auch zum Thema Burkhard Heim, beziehungsweise dem sechsdimensionalen und später sogar zwölfdimensionalen Weltbild, das Heim entwickelt hat. Seit 2010 erschien Ilo Brandt von Ludwigers Buch Burkhard Heim – Das Leben eines vergessenen Genies, in dem der langjährige Wegbegleiter Burkhard Heims tiefe Einblicke in das Leben und Schaffen dieses Ausnahmewissenschaftlers gibt. Die Heimsche Theorie macht nicht etwa bei der Beschreibung subatomarer Strukturen halt, sondern geht noch mindestens einen Schritt weiter. Durch die Einführung einer neuen Logik sowie der Erweiterung der Raumzeit um zwei Dimensionen dringt Heim mit seinem Lebenswerk tief in die Physik der Seele vor und macht unscharfe philosophische und spirituelle Konzepte mathematisch und logisch beschreibbar. Heims Theorie ist bisher noch weitgehend unverstanden, doch ebenso unbekannt ist derzeit ihr Potenzial. Kaum eine andere Theorie vermag Gravitation und darüber hinaus den Lebensprozess an sich derart genau abzubilden. Und kaum ein anderer als Ilo Brandt von Ludwiger kann so bewegend über das heimsche Weltbild als auch den Menschen Burkhard Heim erzählen. Seit der Lektüre des Buches Burkhard Heim, das Leben eines vergessenen Genies, möchte ich dieses Interview führen mit Ilo Brandt von Ludwiger, der heute Gott sei Dank noch die Zeit gefunden hat. Ursprünglich war diese Sendung als Live-Gespräch Anfang Oktober angesetzt. Schönen guten Tag, Herr von Ludwiger. Freut mich, dass wir
heute über Burkhard Heim sprechen können. Ich habe vor 15 Jahren ungefähr über diesen Mann zum ersten Mal gelesen, über sein sechsdimensionales Weltbild, das er aufgestellt hat. Sie sind ja ein langjähriger Mitarbeiter von Burkhard Heim gewesen, über, glaube ich, fast 3 Jahrzehnte.
Also Mitarbeiter wäre zu viel gesagt, denn ich habe ja an ganz anderen Dingen gearbeitet. Ich war in einer Luft- und Raumfahrtfirma hier in Ottobrunn und Herr Heim hat ja in Nordheim bei Göttingen sein Institut gehabt. Ich habe ihm bloß einmal, als ich noch Student war, geholfen mit einem Projekt, Photophorese nannte sich das, Untersuchung anzustellen. Aber sonst, ich habe natürlich eine enge Freundschaft zu ihm gepflegt und seine Sachen gelesen und vor allen Dingen in meiner Eigenschaft als leitender Angestellter in der Firma DASA bzw. EADS, wie sie jetzt heißt, habe ich ihn dann mit leitenden Herren zusammengebracht in unserer Firma und mit Professoren Pascal Jordan und Professor Lührer und anderen. Und er hat uns Seminarvorträge gehalten. Und zum Schluss wollte unsere Firma ja auch ein Experiment machen, was seine Theorie bestätigen würde. Es war dann bloß zu teuer. Wir kriegten die 2 Millionen D-Mark nicht zusammen. Und das war also meine Zusammenarbeit. Aber wir haben uns gegenseitig besucht. Ich habe bei ihm gewohnt und seine Frau und er, die haben bei uns hier in der Nähe von München gewohnt und wir haben sehr viele interessante Gespräche geführt.
Was war denn das für ein Mensch, der Burkhard Heim? Wir kennen vor allem ihn jetzt als Wissenschaftler, als Theoretiker, ja. Aber was steckt da für ein Mensch dahinter? Er hatte ja diesen, vielleicht seine Chronologie ein bisschen aufarbeitend, er hatte ja 1943, glaube ich, diesen schrecklichen Unfall mit Sprengstoff.
Ja, also ich weiß nicht, ob es bekannt ist, dass er noch während des Krieges versucht hat, einen hochbrisanten Thermitsprengstoff zu entwickeln. Und da ist ihm eine kleine Probe in der Hand explodiert, sodass die Hände weggeschmolzen waren und das Gesicht also vollkommen verletzt war, auch die Brust. Die Augen waren kaputt und das Gehör war verletzt, sodass er schwerhörig war, musste dann viele Operationen überstehen und hat 1949 begonnen, in Göttingen zu studieren. Immer mit einer Begleitperson, denn alleine konnte er weder richtig hören noch etwas aufschreiben. Es war also schon ziemlich schwierig. Aber sie fragten mich, was ist eine Persönlichkeit war. Er war faszinierend, also abgesehen von der äußeren Erscheinung, die er immer überspielt hat durch seinen Witz und Humor, fiel auf, dass er eigentlich auf allen Gebieten mitreden konnte. Ob das nun Medizin war, Mediziner hatten sich dann gewundert, dass er gar kein Kollege war, wenn er mit ihnen genauso diskutierte wie mit einem Arzt. Oder man wunderte sich, dass er in der Theologie oder in der Geschichte, natürlich in den Naturwissenschaften bewandert war. Auch Bücher hat er gelesen, Kant hat er schon mit 15 Jahren gelesen. Und vor allen Dingen hat mich immer fasziniert sein Gedächtnis. Er hatte ein absolutes Gedächtnis, wenn man sagte, was war dann am 23. März 1953 gewesen. Da sagte, Moment mal, ach ja, da habe ich da den Brief an den Herrn sowieso geschrieben. Dann kam Post von da und da, dann hatten wir das und jenes gemacht. Und das war immer faszinierend. Und er konnte, wenn man ihm Bücher vorlas, die Seiten eigentlich rezitieren, als würde er sie lesen. Und deswegen konnte er auch so viele kleine Sketche und humorvolle Aphorismen dann wiedergeben und freute sich dann auch immer selbst darüber, wenn er sie erzählte, lachte immer sehr darüber. Also er war ein genialer Mensch, einen anderen von dieser Qualität habe ich noch nicht gesehen und so ging es eigentlich jedem, der mit ihm gesprochen hat. Man wusste durch das Gespräch, dass man hier mit einem genialen Menschen zusammen sprach.
Und das beschreiben Sie auch sehr eindrucksvoll in Ihrem Buch, das Leben, also Burkhard Heim, das Leben eines vergessenen Genies, denn vergessen...
Also ganz vergessen ist er eigentlich noch nicht. Also da, das Vergessen müsste ich eigentlich jetzt ein bisschen relativieren, denn gerade in jüngster Zeit haben sich junge Wissenschaftler, so Mitte 20 etwa, die also schon gerade ihr Diplom in Mathematik und Physik gemacht haben, dieser Theorie wieder zugewandt, weil sie sagten, in der Physik kommt es zu einem gewissen Stillstand und das Beste, was man überhaupt lesen kann in der Physik und erkennen kann, ist die Theorie vom Heim. Da hatte viele Fehler gemacht, natürlich, wenn man ganz alleine 30 Jahre arbeitet und keiner hilft einem, dann oder hat auch keine Hilfe gesucht, richtig, das hat er alles versucht selber zu machen, dann kommt man manchmal auf Fehler, aber der Grundgedanke, der ist so genial, nämlich die Weiterentwicklung von Einsteins Gedanken, alles zu geometrisieren. Das ist ja Einstein nicht mehr gelungen. Die einheitliche Feldtheorie hat er nicht mehr hingekriegt. Das hat aber Heim weitergetrieben und dann gleich diese Feldtheorie noch quantisiert und dann auch noch mehrdimensional geschrieben. Das war eigentlich die große Leistung.
Aber in seinen jungen Jahren, und dieser Unfall passierte ihm ja, glaube ich, im Alter von 18 Jahren, ist das richtig?
Ja, 18, 19 Jahre. Ich war gerade 19 geworden, ja.
In seinen jungen Jahren faszinierten ihn vor allem Raketenantriebe und Sprengstoffe.
Ja, also das war ja nun schon als Schüler so. Er versuchte Raketen zu bauen, davon hat er viel gehört und gelesen und meinte, dass er Sprengstoffe bzw. Antriebsstoffe finden wollte für seine Raketen. Das funktionierte alles nicht so richtig. Aber irgendwann kam er dazu von diesen Raketenexperimenten. Er hat mal eine Gardinenstange mit Sprengstoff gefüllt und eine kleine Flasche Nitroglycerin dann oben angebracht und das auf dem Tegeler See dann in Berlin abgeschossen, was da eine lange Flugbahn dieser Rakete verursacht hat und einen mordsmäßigen Knall dann und ein Loch im Eis bewirkt hat. Das hat also doch ganz schön Spaß gemacht. Er hat ja dann mit 13 Jahren schon Nitroglycerin selber hergestellt und eine gefährliche Menge dann in seinem Zimmer behalten. Dann hat er Dynamit hergestellt. Alles solche Dinge, die sehr riskant waren. Aber ihm ist da nichts passiert. Und theoretisch hat er dann weitergearbeitet. Er hat gelesen, auch die neuesten Entwicklungen. Und da kam von Guderlei dieses Buch 1942 ihm in die Hände, der sagte, wenn man die Implosion herstellen sollte, eine Explosion, die nach innen auf einen Punkt zugerichtet ist, dann müssten die Temperaturen ins Immense anwachsen. Und das hatten viele Leute gelesen und viele Physiker haben ja damals auch gemeint, man könnte vielleicht sogar eine Wasserstoffbombe zünden auf die Art und Weise, dass man also eine Hohlladung zündet und die Sprengstoffexplosion dann im Innern, also auf einem Punkt dann, diese hohen Temperaturen, die zur Kernschmelze erforderlich sind von ein paar Millionen Grad, erzeugen. Das waren Diebner und Gerlach und Schumann. Und da zu dieser Gruppe ist dann der Heim auch gestoßen, denn das Theoretische war die eine Sache und das Praktische, welchen Sprengstoff man dann benutzt und verwendet, das war eine andere und das ist vom Heim eigentlich zu dieser Gruppe geliefert worden. Zum Glück, müsste man ja sagen, ist ihm da was passiert, sodass das gar nicht zur Anwendung hinterher gekommen war. Sie wollten Deuterium in eine Kugel tun und dann an der Kugelwand eben diesen Thermit-Sprengstoff anbringen und zünden, sodass also das Deuterium dann verschmolz zu Helium und das hätte dann praktisch wie eine Wasserstoffbombe gewirkt. Heim hatte als 17-Jähriger mit Heisenberg darüber gesprochen und er hat gesagt, nee, junger Mann, also das geht nicht. Auf chemischem Wege kann man Atombomben nicht zünden. Und da sagte er, ja, es sollte ja keine Bombe sein, die durch Uran hier die Energie liefert, sondern es sollte durch Verschmelzung die Temperaturen liefern. Und das hat er ihm ausgeredet, der Heisenberg. Und später erst, ich glaube 10 oder 20 Jahre nach dem Krieg, haben die Russen und die Amerikaner dann sowas angewendet und das die saubere Bombe genannt, weil man die Wasserstoffbombe nun nicht mehr mit einer Atombombe zünden musste, die ja sehr viel radioaktives Material freisetzt, also Schmutz, wenn man so will, mit erzeugt. Das war eine Sache, die der junge 17-, 18-Jährige damals auch schon wusste.
Das ist so interessant, vor allem also zu erfahren, dass also auch in Deutschland in Richtung A-Bombe sehr wohl auch Untersuchungen in verschiedenste Richtungen betrieben wurden und Gott weiß, wie weit die gekommen sind. Und
ja, man weiß das. Also im Jahr 1945 im März, also kurz vor Kriegsschluss, da ist in Thüringen so ein Ding explodiert, aus Versehen. Die haben also keinen Versuch gemacht und da sind also sehr viele Menschen zu Tode gekommen. Man liest in der Literatur von 600 Toten. Karlsch hat darüber ein Buch geschrieben, Hitlers Bombe, und dann hinterher noch ein zweites Buch, wo er dann die Wissenschaftler aus dem Ausland auch dazu Stellung nehmen ließ. Es gab da tatsächlich die Bestrebung. Nach dem Krieg haben Diebner, Schumann und andere natürlich nicht mehr darüber geredet, weil ihnen da sowas passiert ist und man wollte ja so tun, als ob man überhaupt keine große Bombe bauen wollte. Heisenberg hatte ja auch gemeint, sie wollten das bloß in einer energiefördernden Anlage mal ausprobieren. In Wirklichkeit wollten sie ja da den Sprengstoff sich entwickeln lassen in so einem Atomkraftwerk. Das haben sie aber nicht hingekriegt, das wissen wir alle.
Na, heute funktioniert es wie am laufenden Band, ne?
Ja, heute geht sowas. Nur damals war die Schwierigkeit, die Zündung so zu machen, dass wirklich die ganze Implosion auf einem Punkt landete. Man musste ja versuchen, diese Explosion von der Kugelwand bis da auf diesen Punkt zu bringen durch eine völlig synchrone Zündung. Und da genügten bloß ein paar Millisekunden Verzögerung von einem bis zum nächsten Zündpunkt da auf dieser ganzen Wand, dass das Ganze nicht mehr dass das um Zentimeter von dem Mittelpunkt entfernt dann stattfand. Ich muss dazu sagen, dass die Kugel selbst 1,50 Meter so Durchmesser hatte. So in diesem Bereich lag das damals. Und das hatten die nicht hingekriegt. Man muss sagen, Gott sei Dank. Und Heim hat das auch so gesehen. Er hat immer gesagt, das war noch ein Glück, dass mir sowas passiert ist. Es kam alles zur rechten Zeit und ist dann zum Pazifisten geworden und hat sich auch dann gegen Atombombentests gewandt und all diese Dinge. Ist dann nachher auch einer der ersten Grünen in Deutschland gewesen und kennt alle die Großen oder kannte alle die grünen Politiker bei uns.
Ja, Heim war, man kann es glaube ich so sagen, auf seine Innenwelt zurückgeworfen, da seine äußeren Reize stark reduziert wurden durch diesen schrecklichen Unfall. Ja. Er konnte kaum mehr sehen, etc. Man musste ihm vorlesen, sein Gehör war auch sehr schlecht. Und er hat aber, das beschreiben Sie auch sehr schön in dem Buch, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, dass ich es gelesen habe, aber das ist mir doch in Erinnerung geblieben, seine Beschreibungen, wie er den Schmerzen, denen er da ausgesetzt war, das waren ja furchtbar schlimme Operationen, diese Spalthände, die ihm da quasi angefertigt wurden, eine Reihe von Operationen. Und er hat
25 Operationen, ja, jeder Art. Und das Schlimmste waren dann eben diese Spaltenarme zu machen, ja.
Ja, und er hat aber diese Schmerzen, die er da ertragen musste, unter anderem überstanden, indem er sich völlig auf seine Innenwelt zurückgezogen hat und dort aber offenbar auch tatsächlich Erkenntnisse gewonnen hat.
Ja, da hat er die ganzen Arbeiten vom Einstein, Einsteins letzte Arbeit, nochmal durchgespielt und dann versucht zu bewerten, warum das nicht ging, was Einstein machte, wo der Fehler lag. Fehler kann man nicht sagen, aber er hat das falsch interpretiert, um bloß einen Begriff zu sagen. Einstein wollte mit einer einzigen Metrik der Welt auskommen. Also eine einzige Krümmung soll dann sämtliche Wechselwirkung machen. Das geht nicht. Und da hat er gesagt, naja, man muss die Metrik bloß ein bisschen komplizierter machen, dass sie nicht bloß Gravitation, sondern auch elektromagnetische Felder mit beinhaltet. Aber das geht nicht. Man muss mehrere Metriken haben, die in Wechselwirkung kommen. Und das ist ihm da während dieser Schmerzen eingegangen. Und das hat er ja dann auch, als er noch Student war in Göttingen, dem Václav Labaty, das ist der Mathematiker, der mit Einstein gearbeitet hat, an der einheitlichen Feldtheorie mitgeteilt. Und so war das Ausland schon schnell, jedenfalls über Labaty, informiert, dass in Deutschland da jemand gibt, der ernst zu nehmen ist und diese Einsteinsche Theorie weiterträgt. Während hier in Deutschland das kaum jemand wusste und Weizsäcker, bei dem er ja studiert hatte und im Max-Planck-Institut dann auch angestellt war, sagte, ach, lassen Sie mal das mit der einheitlichen Feldtheorie, das ist für Sie viel zu schwer. Sie haben ja, der hat also nicht so gewusst, wen er vor sich hatte. Und später hat er, ich habe ja das in den Briefen auch angegeben, hat er sich dann entschuldigt, er hat sich nicht so um ihn kümmern können. Da hat er einfach gemeint, dass so jemand mit der Behinderung gar nicht in der Lage wäre, eine einheitliche Feldtheorie aufzustellen. Und hat ihm auch dann nicht erlaubt, eine Doktorarbeit darüber am Max-Planck-Institut in Göttingen zu schreiben, nachdem er sein Diplom schon hatte beim Weizsäcker. Und Heim hat gesagt, mir ist es wichtiger, an dieser Arbeit weiterzumachen als an einer Doktorarbeit. Ja, das rächt sich dann mal, das Diplom hatte er ja schon, aber es wäre natürlich immer besser gewesen, dass er den Doktortitel gehabt hätte. Und darauf hatte Heim immer verzichtet und sagt, naja, dann kriege ich vielleicht dann hinterher noch nachgeworfen, weiß ich nicht, aber jetzt mache ich mal weiter. Und dann war das eben diese zweischneidige Sache. Ein einziger Mensch, der kann normalerweise, also wir als Normalwissenschaftler, entweder was Theoretisches machen oder etwas Praktisches und sich da so ganz hineinknien und aufgeben. Und er hat versucht, beides zu machen. Er hat nämlich herausgefunden, dass er mit dieser neuen Theorie wohl einen Feldantrieb für Raumschiffe entwickeln könnte. Und dazu hat er eine Formel gefunden, den kontrabarischen Effekt nannte er das. Und den wollte er im Institut nachweisen. Aber wie soll er das machen, wenn er keine Hände hat? Also muss da jemand haben, aber wie soll er das machen, wenn er niemanden bezahlen kann? Denn bezahlen kann man nur jemand, wenn man so anerkannt ist und wenn man da ein Institutsleiter ist, der überall geschätzt wird. Aber er kriegt ja kein Geld und war dann angewiesen auf Leute, die ihm ihre Zeit schenken, die ihm da geholfen hatten. Und dann hat er also nach und nach so große Geräte gebaut, aber für das, was er da machen musste, reicht das Geld alles nicht aus. Und bis zum Schluss, als er es dann aufgegeben hat, das war so in den 80er Jahren, als ihm auch dann die letzten Mitarbeiter dann weggegangen waren, weil die ja nun auch Geld verdienen mussten selber, hat er ein ganz tolles Institut eingerichtet gehabt, aber keine Leute, die ihm da weiterhalfen. Und er wollte erst dann seine Arbeit publizieren. Solange hat er das nämlich hinterm Berg gehalten, bis er dieses Experiment auch noch gemacht hatte und dann sagen konnte, hier, jetzt lest die Theorie, denn ihr seht ja, wohin es führt. Sonst liest ja kaum jemand eine Theorie, was ja ziemlich schwierig ist. Man kann ja immer nicht beurteilen, kommt was raus oder nicht. Denken Sie an die Stringtheorie, die bringt seit 30, 40 Jahren nichts für die Physik. Soll man sich dann nun mit beschäftigen? Warum? Es bringt ja nichts. Und so dachte Heim natürlich, denken die Leute über seine Theorie auch damals.
Über die Geometrisierung des Raums, Sie haben es vorher kurz angedeutet.
Geometrisierung der Felder. Ja, Raum ist ja Geometrie, das ist klar.
Klar.
Die Gravitation hat er geometrisiert, das geometrische Feld.
Genau.
Und eine andere Art von Krümmung, spezielle Art von Krümmung, das sollte nun also dann die elektromagnetischen Felder bewirken. Das kommt ja beim Heim raus. Und dann gibt es eine Beziehung zwischen Gravitation und und Elektromagnetismus, also zwischen Schwerkraft und elektrischen oder magnetischen Feldern. Und diese Experimente, die wollte unsere Firma dann nachmachen. Und das ist immer noch nicht gelungen. Und dann wollten das Amerikaner nachmachen. Das war vor ein paar Jahren, hatten die mich noch gefragt. Aber das ist alles noch nicht gemacht worden. Also die ganzen Experimente, die er noch vorgeschlagen hatte, sind leider noch nicht durchgeführt worden. Aber weswegen man auf seine Theorie eigentlich bauen kann, das ist, dass er die Massenformel der Elementarteilchen gefunden hat. Und zwar nicht durch Anpassung von Parametern, wie das viele Leute machen, sondern da gehen bloß die Naturkonstanten ein. Und dann ist das aber eine ziemlich verwickelte Sache. Einfacher ist es nicht. Und es ist auch nicht so, dass die Elementarteilchen Punkte sind oder die Quarks Punkte sind. Nein, jedes einzelne Elementarteilchen ist ein eigener Kosmos für sich. Da spielen sich sehr merkwürdige dynamische Vorgänge und Prozesse ab. Und je nachdem, wie sich aus dem Sechsdimensionalen diese Strukturen hier in den Raum projizieren, da kriegen wir nun entweder mal Photonen, also Licht, oder geladene oder ungeladene Teilchen. Es ist im Prinzip immer dasselbe, irgendein zyklischer Ablauf, der nur in der Projektion hier in den dreidimensionalen Raum uns die verschiedenen Teilchen und das Licht erscheinen lässt. Es ist aber immer dasselbe, also strukturmäßig gesehen.
Und über den Ansatz dieser Geometrisierung, den er also offenbar weitergetrieben hat als alle vor ihm und auch erfolgreich weitergetrieben hat, ist er dann auf ein sechsdimensionales Weltbild gekommen, schlussendlich, das also seiner Meinung nach allem, was existiert, zugrunde liegt. Und in diesem Weltbild sind aber auch Dinge beinhaltet, die unser Bewusstsein und den Lebensprozess an und für sich betreffen.
Ja, das war natürlich nicht die Absicht zunächst. Zunächst war es erstmal wichtig zu wissen, was sind denn die zwei Zusatzdimensionen? Also wir kennen ja normalerweise bloß den Raum, das sind die drei reellen Länge, Breite, Höhe Dimensionen oder Wertevorräte. Und dann gibt es noch einen anderen Wertevorrat, der ist imaginär, das ist die Zeit. Und die ist nicht vertauschbar mit irgendwelchen räumlichen, also mit einer Länge, das ist was ganz was anderes, mit räumlichen Dimensionen. Und diese Zusatzdimensionen sind auch imaginär. Das heißt, sie sind auch irgendwas Zeitartiges. Und Heim ist ja nicht der Einzige, der sechsdimensionale Theorien versucht hat. Denn Roger Penrose, also der Lehrer von Stephen Hawking in England, oder sein Schüler Chen und Cox, also um bloß ein paar Namen zu nennen, die schlagen sich auch mit sechsdimensionalen Theorien rum und sagen, wenn man sowas macht, dann löst sich der Welle-Teilchen-Dualismus auf. Das Entanglement, also die Verschränkung zwischen Elementarteilchen, ist sehr leicht zu erklären und andere Dinge. Warum sollte man das nicht mal ausprobieren? Bloß, die stehen dann alle vor dem Problem, was ist denn X5 und X6, also die fünfte und sechste Koordinate? Das muss ja irgendwas Zeitartiges sein, aber es kann ja nicht drei verschiedene Zeiten in der Welt geben. Was soll das? Und darin liegt nun eine der ganz großen Bedeutungen der Heimschen Theorie oder Denkweise überhaupt, dass er herausgefunden hat, und zunächst über physikalische Prozesse, dass die fünfte Dimension etwas Organisierendes in der Welt ist. Da organisiert sich etwas. Und die sechste, die gibt an, in welcher Richtung die Organisation durch die Welt läuft. Denn man kann diese beiden zusätzlichen Dimensionen, die auch immer bloß gemeinsam auftreten können, X5 und X6, wenn die Zeit für sich kein Zusatzparameter braucht. Man kann das beides als eine negative Zeit auffassen. Denken Sie sich folgendes Beispiel. Sie lassen einen Tintentropfen in ein Wasserglas fallen, dann verbreitet sich das Ganze und dann haben wir das ganze Wasserglas blau, in einer blauen Farbe. Und wenn jetzt die Zeit negativ laufen würde, das heißt, wenn Sie jetzt davon einen Film gemacht hätten und lassen den rückwärts laufen, dann würden Sie sehen, diese blaue Wolke zieht sich zusammen und geht wieder an die Oberfläche und tritt dann aus nach oben. Also die X5, die Organisation, liefert es, dass die Farbe sich zusammenzieht, und die sechste Dimension gibt an, in welcher Richtung, wo denn dieser Tintenfleck dann wieder aus der Oberfläche heraustritt, also in dem rückwärts laufenden Film. Denn ohne die sechste Dimension, ohne das Teleologische, das Zielführende, gibt es keine Organisation. Es muss ja zu irgendwas hin sich organisieren. Sonst ist es ja bloß ein Durcheinander, ein Chaos. Da kann man ja nicht von Organisation sprechen. Also so gesehen haben die anderen Physiker recht. Etwas Zeitartiges ist es. Aber man kann nicht sagen, es ist eine Zeit. Das hier habe ich bloß als Beispiel gegeben, wie man eben tatsächlich sagen kann, dass Organisation und Zielrichtung eine negative Zeit darstellen würde. Nicht? Also da so könnte man das wenigstens anschaulich begreifen. Aber wenn es sowas in der Welt gäbe, dann müsste sich Materie, die sich irgendwie entwickelt, irgendwelche Makromoleküle, müssten sich organisieren zu Höherem. Denn Höheren, also das Ziel, wird vorgegeben von x6 und x5, also die organisierende Koordinate, würde dafür sorgen, dass sich überhaupt etwas ändert. Und wenn man diese beiden Sachen jetzt hat in der Welt, dann kommen die Biologen, und mit einem Professor für Biologie bin ich jetzt gerade im engen Kontakt, die freuen sich, denn sie suchen nach irgendetwas. Also Sheldrake hat ja dann gemeint, es gäbe das morphogenetische Feld. Ein Feld kann es nicht sein, aber er hat völlig recht, da ist was. Nur ist es nicht das morphogenetische Feld, sondern diese beiden zusätzlichen Dimensionen sind es, die in der Welt wirken. Und dann kann man alles, was Sheldrake sagt, überschieben auf diese beiden Dimensionen, und das stimmt. Und die Physiker sind dann wieder beruhigt, dass sie nicht mit irgendeinem Feld, was sie ja messen sollten eigentlich, hier zu tun haben, sondern mit diesen zusätzlichen Dimensionen, die zunächst mal nicht messbar sind, aber doch irgendwie wirken. Das ist ja das Problem immer in der Physik und in der Biologie. Wir haben hier etwas, irgendeine Organisation richtet sich aus, alleine nach dem Darwin'schen Zufallsprinzip, Selektion und Mutation, kann man zielgerichtete Organisationen nicht erklären. Das wissen alle Biologen, bis auf ein paar Skeptiker wie Dawking, aber der das nicht so richtig intensiv betrachtet hat. Aber es gibt eine ganze Menge Biologen, die heute ganz froh sind, dass von der Physik her etwas geliefert wird, was ihnen endlich dieses Fehlende in der Evolution nahe bringt. Und zwar nicht, dass es der liebe Gott ist, sondern es ist in der Natur der Sache schon selbst drin, allein durch die Welt selbst, dass sie eben sechsdimensional ist, ist das gegeben. Und das finde ich schon philosophisch sehr interessant.
Ja, das ist hochinteressant, eben weil, wie Sie selbst sagen, sich solch eher schwammige Begriffe wie morphogenetische Felder und so weiter dadurch tatsächlich eigentlich sehr genau, ja eigentlich mathematisch beschreiben lassen.
Ja.
Ein anderer, sage ich mal, schwammiger Begriff ist feinstofflich. Jetzt diese X5 und X6 befinden sich ja nicht mehr in der somatischen, also im Soma. Sind ja quasi, sind entstofflicht. Kann man das unter feinstofflich verstehen?
Ja,
oder?
Ja, natürlich. Also es gibt keinen feinen Stoff, noch einen kleineren Stoff, sondern Stoff nicht. Sondern es sind Ideenkomplexe. Das ist dann das Gleiche, feinstofflich oder das Astrale, was also dann von Okkultisten immer vorgebracht wird. Es gibt es tatsächlich, aber es ist nicht irgendwas Dingliches. So ähnlich wie man früher mal gemeint hat, es gibt den Äther, dann wie soll das Licht dann irgendwie schwingen für sich selbst? Geht ja gar nicht, das muss doch getragen werden von irgendwas. So haben wir auch immer die Schwierigkeiten zu sagen, ja, aber die Ideen müssen doch auch irgendwie getragen werden, vielleicht vom Feinstofflichen. Nein, es ist ja was Imaginäres. Die Ideen, die sind für sich Informationen, brauchen keinen Träger. Und das ist das Neue, und das muss man erstmal lernen. Und das sind die X5, X6-Komplexe. Heim spricht davon, Aktivitätenströmen. Und man kann das formal direkt angeben. Weil wir es aber jetzt hier mit Qualitäten zu tun haben, reicht unsere Alternativlogik, die aristotelische, gar nicht aus, dass man Ja-Nein-Aussagen von Punktmengen und so weiter machen oder Aussagen, die können wahr oder falsch sein. Das reicht nicht. Man muss jetzt etwas anderes finden und dazu hat der Heim lange Jahre gearbeitet. Das war wohl das Wichtigste, was er im Leben gemacht hat. Er hat eine sogenannte Syntrometrie entwickelt, also etwas, was dann sogar qualitative und quantitative Aussagen gleichsam einheitlich fassen kann, so ein Formalismus. Und das ist überhaupt noch nicht veröffentlicht worden. Wir haben das jetzt mal neu geschrieben. 370 Seiten heißt das, syntrometrische Maximtelezentrik, bloß um den Begriff mal zu sagen. Und da sind jetzt Logiker und Mathematiker dran und vergleichen das mit den gängigen logischen Theorien, die es heute gibt, um dann in Fußnoten zu sagen, weil ja nun die Arbeit von Heim schon sehr alt ist, was dem in der heutigen Terminologie entsprechen würde. Aber wenn man das tut, dann kann man alle möglichen Aussagen vom mathematisch-physikalischen in diesen anderen Aspekt des Geistigen überschieben. Und wenn sowas gelingt in dieser Form, dann kann man so eine Art Transzendierung machen. Transzendierung heißt ja also jenseits von der raumzeitlichen Wirklichkeit. Und das, finde ich, ist so ideal. Alle Philosophen, die sich mit der Bewusstseinsfrage beschäftigen, haben auch darauf gewartet, dass es irgendwas gibt, irgendein neues Begriffssystem, vielleicht auch neue Dimensionen, um Bewusstsein zu beschreiben. Und hier wird uns nun also mitgeliefert. Es ist ja zu schwierig, das nur im Einzelnen zu entwickeln. Aber es ist so, dass man mit dieser Art von der Syntrometrie, die der Heim jetzt mitliefert, wirklich geistige Phänomene und sogar paranormale erklären kann. Und das Wichtigste für den Menschen überhaupt, da kommt Einstein gar nicht mit. Einstein hat ja für den Menschen selbst nichts Neues geliefert, aber Heim. Nämlich die Einsicht, dass sich unser Bewusstsein festhalten kann an diesen Ideenkomplexen und einen physischen Tod überleben kann. Also rein theoretisch. Nun, dass das praktisch schon immer bekannt gewesen ist, das ist eine andere Sache. Aber hier wird es direkt bestätigt. Und zwar so mehr so oder weniger als Abfallprodukt dieser physikalischen Theorie, die hier sechsdimensional ist. Und das hat ja nun ungeheure Konsequenzen für alle Lebensbereiche. Man hat immer nie gewusst, gibt es denn sowas wie Magie oder paranormale Phänomene? Wie soll denn das überhaupt gehen? Natürlich, in der vierdimensionalen Welt gibt es das nicht. Da haben die Skeptiker ganz recht. Wie soll denn das überhaupt funktionieren? Da wundern sie sich und kehren das alles unter den Teppich. Wird nie funktioniert haben, kann auch nicht funktionieren. Aber jetzt kommt die Theorie. Jetzt wissen wir nicht bloß, dass es funktioniert, sondern jetzt wissen wir sogar, warum es funktioniert. Denn diese Aktivitätenströme, das heißt also in X5 und X6, wenn die Ideenkomplexe auf und nieder, also von niedrigen X5-Niveaus, Organisationsniveaus auf höhere steigen, hin und her, wenn die den Raum schneiden, also wenn die, das ist jetzt natürlich jetzt schwierig zu sagen, also ist metaphorisch, wenn die also nicht in diesen Räumen bleiben, sondern hier wirklich in den Raum kommen, dann treten sie auf als Gravitationswellen. Und dann sind sie auch messbar. Aber wenn sie hier als Gravitationswellen im Raum auftreten, dann sind sie in der Lage, die Statistik von Mikrozuständen materiellen Teilchen zu ändern. Das heißt, ganz unwahrscheinliche Dinge erscheinen zu lassen. Und zwar umso stärker aus je höheren X5-Bereichen sie kommen. Und damit ist natürlich leicht dann der Weg zur Erklärung offen, dass, wie man Psychokinese erklären kann. Wieso kann Geller oder die anderen, die es ihm jetzt nachmachen, wieso mit dem Willen irgendwas hier bewirken, dass die Sache sich verschiebt oder verbiegt oder was auch immer. Hier ist jetzt zum ersten Mal also einen Hinweis gegeben in einer einheitlichen Theorie, dass sowas möglich sein kann. Wir haben dieses quantitativ überhaupt noch nicht angepackt, weil die Begriffe alle fehlen. Wir sind ja jetzt hier in einem Bereich von Qualitäten, wo wir eigentlich gar keine richtigen Begriffe haben. Zum Beispiel, Sie haben es ja schon gesagt, feinstofflich, das muss man umwandeln. Und dann muss man sagen, was ist denn Bewusstsein? Ja, die meisten können da überhaupt noch gar nicht mal richtig drüber reden. Hier in dieser Theorie ist es ein Auf- und Absteigen von Aktivitätenströmen, und zwar von Ideenkomplexen. Und nur wenn sie sich zurückziehen in hohe Bereiche, dann schläft der Mensch oder ist bewusstlos. Wenn wieder die Aktivitäten hoch und runter gehen, also an der Hirnrinde dann angreifen und Informationen umsetzen. Hirnströme sind ja nicht Bewusstsein. Das Bewusstsein beziehungsweise die Fähigkeit setzt ja erst da bewusst ein, wo Hirnströme umgewandelt werden in Erlebnisqualitäten. Und wo sie das machen, das ist nicht mehr im Raum. Das ist außerhalb der Raumzeit. Die Hirnströme, klar, das ganze Gehirn, das gehört noch zur Raum und zur Raumzeit. Aber Bewusstseinsqualitäten, die befinden sich ganz woanders schon. Und das hat ja die ganze Hirnphysiologie gar nicht im Griff. Die wissen ja gar nicht, dass es da noch was gibt. Diese zusätzlichen Dimensionen sind ihnen ja unbekannt. Und deswegen gibt es so viele Missverständnisse. Auch das, da kriegen wir jetzt so ein bisschen Licht rein. Natürlich muss man dann versuchen, Experimente zu machen, dass man mit diesen Definitionen auch umgehen kann, was aber sehr schwierig ist, denn in diesen Transbereichen kann man nicht messen. Das ist ja etwas Ideenartiges, Qualitatives geht nicht. Man muss bloß versuchen, dann die Wirkung, die es hier macht, wenn die in den Raum kommen, diese Sachen, also diese Aktivitätenströme, dann kann man Experimente machen, in denen das dann sich umsetzt und wo man dann Rückschlüsse auf den Ursprung anstellen kann. Hoffentlich auch bald, dass man sowas künstlich erzeugen kann, weil das liegt jetzt noch in weiter Ferne, dass man Aktivitätenströme macht. Das ist im Moment bloß durch denkende Menschen, nicht bei Tieren, die können keine paranormalen Phänomene hervorbringen, aber bloß bei Menschen der Fall, dass da was möglich ist.
Ja, und das drückt sich dann ja wahrscheinlich, wenn man es jetzt quantenphysikalisch betrachtet, vor allem durch stark verschobene Wahrscheinlichkeiten aus.
Man hat ja diese Wahrscheinlichkeitsverteilung für alles Mögliche aufgesetzt, aber die Verteilungsfunktionen, die lassen sich verbiegen durch diese Aktivitätenströme. Normalerweise wird immer die gleiche, sagen wir, Gaußverteilung bei irgendeiner Sache eingestellt, aber wenn sich das verschiebt, das Integral über die ganzen Verteilungen ist immer noch 1. Das heißt, es wird nichts Unwahrscheinliches in der Verteilung gemacht, bloß verschoben wird. Ganz unwahrscheinliche Sachen, so was normalerweise am Rand so einer Verteilungsfunktion ist, das wird jetzt ganz stark angehoben und das Normale wird ganz runtergedrückt. Und das erscheint uns dann wie ein Wunder oder was Merkwürdiges. Aber das ist drin. Nun ist bloß die Frage, und das muss man alles untersuchen, was ist denn bei Bewusstsein der Wille? Wie wirkt denn das? Das muss mit X6 zu tun haben, mit dieser teleologischen, mit der Ausrichtung. Also dass irgendein Telezentrum gesetzt wird, wohin sich alles nun orientieren muss. Das ist das Ziel, was erwünscht ist. Und auch das lässt sich jetzt in Ansätzen erstmal, denn dazu braucht es noch Jahrzehnte, bis man das richtig durchdrungen hat, lässt sich doch endlich beschreiben, wo man früher immer so ein bisschen im dunklen Nebel gestochert hat und nicht wusste, was einem da begegnet.
In Princeton gab es ja, also weil wir jetzt gerade von verteilten Wahrscheinlichkeiten oder von verschobenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen sprechen, ich habe da so ein Bild vor mir, wo man Versuche gemacht hat, also Bälle in einer Vorrichtung, die runterfallen und sich nach einer Gausskurve hinlegen normalerweise, reproduzierbar beliebig oft, und ja, wenn dann jemand davor steht, verschiebt sich diese Gausskurve und diese Bälle liegen plötzlich anders da. Das ist faszinierend.
Sie sagen, Sie sagen jemand, es muss ein ganz bestimmter sein, nämlich der nicht ganz dicht ist, so wie zum Beispiel der Geller, wo nämlich also nicht diese Aktivitätenströme an der Hirnrinde angreifen, sondern direkt in den Raum reingehen. Das heißt, dass der Wille nicht erst übers Gehirn dann vielleicht auf die Handmuskeln dann wirkt, dass man irgendwas anfasst, sondern dass die Sache direkt verschoben wird. Also der Geller, da könnte man so metaphorisch sagen, der ist nicht ganz dicht, da passiert sowas.
Aber also, Geller, viele Leute halten ja Geller sowieso für einen Schwindler.
Ja,
Sie sind da anderer Meinung.
Das ist ja bloß eine Frage der Information. Diejenigen, die die wissenschaftlichen Arbeiten lesen, kommen natürlich nicht zu dieser albernen Idee, dass da bloß ein Zauberkünstler war. Dazu haben ja viel zu viele Zauberkünstler ihn selber beobachtet und machen lassen. Die sind ja alle der Meinung, dass der ist echt, so geht es nicht, wie wir das machen, sagten sie. Und der Dr. Cox, mit dem ich gesprochen habe, auch Zauberkünstler, der hat gesagt, es ist völlig ausgeschlossen, es ist bloß eine Frage der Information. Man muss die Wissenschaft, also Nature, und dann muss man von Panatti die Bücher lesen, und da haben ja alle ihre Berichte gegeben. Das Gabelbiegen ist ja dabei das Harmloseste, das machen ja viele andere auch, und man kann sogar im Trick nachmachen, aber die Kritik kommt bloß von Leuten, die mit ihm ja gar nicht gearbeitet haben oder die professionelle Skeptiker sind, wie der James Randi, der von Haus aus sich als Lügner und Leutetäuscher bezeichnet. Und so ist er dann auch in seiner Beurteilung anderer und auch in Geller. Das war ein lebenslanger Kampf bei ihm. Nein, also wenn man das ernst nimmt und mit den Wissenschaftlern spricht, und ich habe das gemacht, ich habe nicht bloß mit Geller persönlich gesprochen, sondern eben mit den Leuten, die mit ihm gearbeitet haben, zum Beispiel mit Hall Patoff und Haystedt, dem Professor am Berwick College. Die interessantesten Sachen sind ja die, wo der Geller einen Meter weit wegstand und an aufgehängten Stäben, die hinterm Glas noch waren, also in einem ganz anderen Zimmer in dem gleichen Raum, aber durch ein Fenster getrennt, dass er die verbogen hat. Da waren Spannungsdinus-Messstreifen angebracht, konnte man also das alles registrieren. Und der hat die gar nicht berührt, die Sachen. Wie wollen Sie das erklären? Kein Zauberkünstler kann das nachmachen. Außerdem hat Geller einen Preis ausgesetzt von 50.000 Pfund. Wenn einer von diesen Zauberkünstlern, auch der Randi, unter den gleichen Bedingungen wie er es macht, Gedanken lesen, vorzaubern kann, natürlich hat er sich nicht gemeldet, der Randi.
Ganz profan gesagt könnte man jetzt festhalten, dass Burkhard Heim durch diese Theorie nicht nur die Massenformel korrekt hergeleitet hat, also das Massespektrum der Elementarteilchen, das ja später auch am DES überprüft wurde, sondern auch paranormale Phänomene damit erklärbar werden und, ja, so wie sie eben offenbar Uri Geller imstande war vorzuzeigen, und im Prinzip, ganz platt gesagt, hat er das Leben nach dem Tod nachgewiesen.
Ja, nachgewiesen ermöglicht, sagen wir mal, nicht? Also theoretisch.
Ja, das stimmt, genau. Also er hat es jetzt experimentell nicht in dem Sinn bewiesen, ja, nehme ich an.
Nachgewiesen hat das der Matthiessen mit seinen drei Bänden, das persönliche Überleben des Todes. Das ist ja das Standardwerk. Wenn man das liest, dann wird man ja überzeugt. Aber wer liest das schon? So ein paar tausend Seiten. Oder das Buch von der Gerda Lier, was jetzt als Doktorarbeit rausgekommen ist, 1400 Seiten. Das Unsterblichkeitsproblem, ja, kostet 158 Euro. Wer kauft sich das schon? Aber wenn man sowas liest, dann weiß man eigentlich, dass jedenfalls vom Praktischen her, vom Nachgewiesenen, da überhaupt kein Zweifel besteht. Und jetzt wird das aber durch Heim auch theoretisch mitbegründet, dass es ein Fortleben nach dem Tode gibt. Und das finde ich eine ganz, ganz wesentliche Aussage dieser Theorie, die jeden Menschen angeht, nicht? Ob nun die Relativitätstheorie jeden Menschen angeht, wenn er nicht gerade Raumfahrer ist, der mit naher Lichtgeschwindigkeit fliegt, ich bezweifle das. Aber jetzt durch diese Sache kommt ja was ganz Neues, eine ganz neue Weltsicht auf die Menschen zu.
Das ist wirklich also spätestens der Punkt, wo man sagen muss, dass also Burkhard Heim über alle Grenzen wirklich sprichwörtlich faszinierend ist. diese...
Ja, nur hat es den Nachteil eben, dass man ihn jetzt erstmal zur Kenntnis nehmen muss. Und dass das nicht der Fall ist, liegt ja daran, dass er zwei Bücher geschrieben hat. Nur ist es in der Wissenschaft so üblich, dass Bücher nicht zitationsfähig sind. Man zitiert Facharbeiten, Fachartikel. Und die Fachartikel hat er nicht geschrieben, weil er einfach zu viel Material hatte. Die Bücher sind so gekürzt worden, dass sie auch gar nicht so nett zu lesen sind. Denn er hat ja viel was Ausführliches gemacht und das haben wir vor 2 Jahren dann erst in Innsbruck beim Professor Resch dann gesehen, der seinen wissenschaftlichen Nachlass noch verwaltet, dass da noch 800 Seiten über seine Theorie sind, die er erst veröffentlichen wollte. Das hat ja keiner gemacht. Wer druckt von einem noch unbekannten Physiker 800 Seiten? Das geht nicht. Dann hat er auf ein Drittel gekürzt und dabei auch noch ein paar Herleitungen versucht, kürzer zu machen. Da haben sich die Physiker gewundert, falsche Herleitung, es kommt aber das Richtige raus, wie macht er denn das? Hat er paranormale Fähigkeiten? Nein, das war nicht so, aber er hat versucht, so ein paar längere Herleitungen abzukürzen, die waren aber falsch. Aber er kannte ja das Ergebnis, nicht? Und so sind da also die Bücher gar nicht so schön. Und was jetzt notwendig ist, um den Heim und diese ganze Theorie mehr unter Physikern erstmal publik zu machen, das ist, dass die jungen Physiker hier in München Fachartikel in amerikanische Zeitschriften unterbringen und in der Sprache, wie es heute ist, nicht mehr mit Tensor-Algorithmus, mit dem der Heim seine mathematischen Formen geschrieben hat, sondern eben mit Mannigfaltigkeiten, Darstellung und so weiter. Und da verspreche ich mir sehr viel davon, denn dann wird der Heim erstmal zitierfähig. Dann nehme ich auch an, dass man in CERN die Higgs-Bosonen nicht finden wird. Heim braucht sie auch gar nicht. Und dann muss man sich sowieso nach einer anderen Theorie umsehen. Und dann wird man wahrscheinlich auf die heimische Arbeit kommen. Und dann wird er erst bekannt.
Ja, weil seine Theorie wurde ja sehr wohl auch schon durch Messungen nachgewiesen, denn diese Massenverteilung der Elementarteilchen, wenn ich mich jetzt recht entsinne, wurde ja am DESY nachgemessen. Und
ja, also die haben ja mit ihm das sogar gerechnet und waren ganz verblüfft, dass die Teilchen so rauskamen, wie man sie wie die sie richtig kennen. Unser Eins arbeitet ja nicht in der Teilchenphysik, macht ja was anderes. Aber es muss für jemanden, der sich ständig damit abgibt, schon merkwürdig sein, wenn eine Formel, in der keine Parameter reingehen, plötzlich dann ein Spektrum liefern von den 12 Grundzuständen und den Antizuständen der Elementarteilchen. Und es gab sogar, und damals hat man das gar nicht gewusst, gab auch schon Angaben zu Massen der Neutrinos. Damals wusste man gar nicht, ob Neutrinos auch schon eine Masse haben. Und zwar liegen die wirklich in dem Bereich, ganz, ganz niedrig und viel kleiner als Elektronenmassen, in denen man sie jetzt auch vermutet. Also das sind schon Sachen. Dann hat er auch angegeben über die Resonanz, wie man da hinkommt. Auch die Lebensdauern hat er schon alle gesagt für die Grundzustände. Bei den Resonanzen, wo es verschiedene 1000 gibt, da hat er noch zu viel Anregung und ist dann gestorben, hat das nicht mehr hingebracht. Das wäre auch ein bisschen zu viel gewesen. Da machen jetzt die jüngeren Leute weiter.
Burkhard Heim war ein sehr offener Mensch, also er war auch in allen möglichen Kongressen dann zu hören. Für mich auch überraschend aus der Lektüre Ihres letzten Buches, er hat sich auch mit der sogenannten Transkommunikation beschäftigt.
Ja, da kam er eigentlich nicht aus eigenem Antrieb dazu, sondern der Parapsychologe, der Professor Hans Bender in Freiburg hier in Deutschland, der hatte von den Jürgensonschen Stimmenphänomen gehört, also wo auf unerklärliche Weise über Mikrofone und Radio dann irgendwelche Stimmen zu ihm dann gesprochen hatten, als er sich da am Tonband das abgehört hatte. Und Bender hatte gesagt, irgendein Physiker sollte doch mal nachgucken, um was es sich da handelt, ob es irgendwelche Fehlinformationen oder Fehlschaltungen sind über Reichweiten und so von Sendern, was auch immer. Und da fand er keinen Physiker, der sich da traute, vor seinen Kollegen dann eben das zu untersuchen, weil es das ja gar nicht geben kann. Aber Heim hatte ja sein eigenes Institut und war unabhängig, ist ja auch von keinem finanziert worden. Und da hat er das angenommen, der Heim, und sagt, na gut, das mache ich mal. Ist mit seinem Mitarbeiter, den er damals noch hatte, rübergefahren nach Schweden und hat erstmal festgestellt, was man alles für physikalische Testeinrichtungen braucht, um alle Fehlerquellen auszuschalten. Vor allen Dingen Körperschall war wichtig. Die hatten da Stimmen gefunden. Also einmal ein Schrei um Hilfe und dann hat man festgestellt, ja, das war mehrere Zimmer weiter im Krankenhaus, wo das aufgenommen wurde. Da hatte wirklich eine Frau um Hilfe gerufen und das hat sich dann so über den Fußboden und die Wände so verteilt bis zum Mikrofon rüber. Also sowas gibt es auch. Also all das hat er gemacht und das auch an den Professor Pascal Jordan. Das war ja einer der ganz großen Physiker, der bloß um den Nobelpreis so drumherum gekommen ist, weil er die Quantentheorie verbessert hat und die allgemeine Relativitätstheorie auf 5 Dimensionen erweitert hat, aber nicht was Eigenständiges dann hochgebracht hat. Aber er war Mitglied des Nobelpreiskomitees und mit dem hat er sehr eng zusammengearbeitet. Die wollten Gravitationsexperimente machen. Naja, und dem hat er nun auch das, was er über diese Stimmenphänomene machte, zugeschickt. Und Pascal Jordan kannte über seine Tochter den Raudive, der auch mit Jürgensen Stimmenphänomene untersuchte. Und so kam es dann zum Austausch zwischen Raudive und Heim. Und Heim hat immer darauf gedrungen, dass der Raudive mit seinen Experimenten nicht in die Öffentlichkeit gehen sollte, sondern dass man zunächst erstmal alle Fehlerquellen beheben müsse und Vorarbeiten machen sollte. Das haben die natürlich nicht gemacht, die Jungs. Dann ein normaler Nichtwissenschaftler sagt, klar, ich muss doch sofort allen Bescheid sagen, was es da gibt. Und das war nicht ausgereift und so hat sich dann daheim später von diesen ganzen Gruppen getrennt, aber er hätte viel dazu sagen können und hat im Laufe des Lebens etwa 1500 Stimmen dann selbst aufgenommen und jetzt kann man es ja sagen, damals hätte es ihm ja das Genick gebrochen, da hat man ja gesagt, er ist ja kein Physiker, der ist ja Esoteriker oder was auch immer. Aber er hat lange Sätze bekommen und nicht bloß wie der Raudive etwa, so, der hat aus diesem gemacht, wir haben Susa Busi, aufpassen, also totaler Quatsch. Während daheim dann so einen langen Satz, den ich ja auch habe, auf Tonband hat, das Wichtigste ist, dass das Bewusstsein in der Materie lebendig wird und einen charaktervollen Menschen entwickelt. Also das sind dann schon etwas vernünftigere Sätze als
Susa Busi. Und diesen ganzen Satz hat Burkhard Heim in einer seiner Aufbauten, in Richtung, also die er in seinem...
Ja, das war von seinem verstorbenen Vater, meinte er, das kann man, weiß ich natürlich nicht. Aber da habe ich dann auch mitgemacht, ich habe dann Stereo Sachen aufgenommen und zwar immer nach der Maßgabe seiner Theorie, denn Heim war ja so, dass er sagt, wenn ich hier irgendwas sehe, dann muss ich erklären, wie das zustande kommt. Kann ich denn das mit meiner Theorie überhaupt verstehen? Und dann sagt er, ja natürlich, mit diesen zusätzlichen Dimensionen wird ja alles ganz anders. Der Strahlungsvektor, also mit dem man in der Elektrotechnik rechnet, der ist ja nicht 4-dimensional, sondern jetzt 6-dimensional. Und da kommen ja noch so 2 Skalarprodukte, heißt das in der Physik, kommen ja noch dazu zwischen Magnetismus und Gravitation und Magnetismus und elektrischem Feld. Wenn ich jetzt also eine Antenne baue, die mir diese Sache, also eine schwere Spule noch als Antenne da einschalte, dann könnte es doch möglich sein, dass so ein Sprechtext umgewandelt wird. Und dann hat er wieder gerechnet und sagt, naja, Sprechtext sind 2 Fourier-Reihen, also ich will jetzt Sie nicht da langweilen mit Fremdworten. Aber dann müsste rauskommen, dass man, wenn das multiplikativ ist, dann müsste rauskommen, dass man den überlagerten Text, den neuen Text, auf einem Tonband hören wollte, das mit doppelter Geschwindigkeit oder mit der halben abgespielt wird. Und zusätzlich müsste sich immer noch so ein Sinus, so ein Pfeifton finden lassen. Und genau das hat er gemacht, eingehalten und deswegen kriegte er so viel auch vernünftige Sprechtexte. Und ich habe das dann eben mit zwei Geräten gemacht, als linke und rechte Ohr. Und das ist schon, kann ich Ihnen sagen, schon mal etwas mulmig. Das habe ich auf einer Burg gemacht. Ich war da ganz alleine, einer alten, 700 Jahre alten Burg in der fränkischen Schweiz. Und wenn Sie dann Ihren Namen, und ich habe ja so einen merkwürdigen Vornamen, der ist ja nicht alltäglich, wenn der plötzlich von oben genannt wird und dann von unten, links unten, dann kommt dann nochmal eine Stimme, ja und so, das ist unheimlicher, als wenn es bloß in einem Ohr und nicht in Stereo kommt. Ich habe es dann aber aufgegeben, also man muss ja nicht allen Hunden nachlaufen, an allen Hasen nachlaufen. Hund muss sich dann irgendwie beschränken auf bestimmte Sachen.
Oh ja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Gebiet, das ja auch in der, sage ich mal, breiten Wahrnehmung eher lächerlich gemacht wird. Und
naja, so wie es jetzt dargestellt wird, ist es ja lächerlich. Und das ist ja das Schlimme, dass keiner diese wissenschaftlichen Normen einhält. Wenn da was Neues kommt, muss gleich veröffentlicht werden. Jeder, der so ein paar Quatschtöne rauskriegt, muss gleich der Öffentlichkeit sagen, was er hat. Und Heim hat immer gesagt, warte doch ab, bis es so gut ist, dass man es wie am Telefon den Sprechtext hört, sodass keiner mehr sagen kann, das ist eine Verwechslung. Und dann ist das später auch so gut gekommen, bloß da setzte etwas ganz anderes ein. Da setzte jetzt eine Falschheit von der Seite, wo das herkommt, ein. Da kam jetzt also ziemlicher Unsinn. Obwohl sehr deutlich, aber Unsinn. Und es stammt also nicht von uns, sondern von der Quelle, wo es herkommt. Und das ist natürlich in der Parapsychologie bekannt. Wenn die Spiritisten oder so, die kriegen da ziemlich viel Unsinn dann eben auch vorgetragen, so von ihren Geisterstimmen. Und das tat hier auch. Und man muss immer aufpassen, dass man unterscheidet zwischen dem Phänomen, also was der Heim auch untersucht hat, und zwischen dem Inhalt, was da kommt. Und der Inhalt ist nicht immer seriös, anständig und wahrheitsgemäß.
Fopgeister vielleicht.
Ja, genau, das sagt man da, ja, sagt man bei den Parapsychologen. Ja, sowas kam dann durch die Stimmen. Aber sehr gut, in toller Qualität. Was macht man jetzt?
Also auch bei einwandfreien medialen Kontakten, und das glaube ich eigentlich auch, muss man ganz einfach mit einer gewissen Kritik an die vermittelten Inhalte herangehen.
Ja. Ja,
auch wenn da weiß Gott, wer gerade angeblich spricht, das ganz einfach gelogen sein, ganz profan
gesagt. Deswegen hat er sich ja auch, das war ja der Grund, als ich mit dem Kardinalskollegium, also mit Leuten, die mit Menschenführung Bescheid wissen, sogar zusammengesetzt, weil er sagt, wir können sowas gar nicht in die Öffentlichkeit lassen. Naja, das schützt sich jetzt selbst, weil jeder sagt, das ist doch ziemlicher Unsinn, was da kommt, und keiner geht ran an die Sache. Gott sei Dank. Denn wir müssen, wenn wir das jetzt wirklich so gut hinkriegen, dass also nicht bloß Töne und Sprechtext, sondern auch Bilder und vielleicht sogar Filme in unsere Stube aus dem Jenseits kommen, dann müssen wir sehen, dass wir da was Vernünftiges kriegen. Der Filter, den haben wir aber noch nicht, der aufpasst, dass hier bloß Wahrheitsgemäßes und Vernünftiges reinkommt. Dann ist es meiner Meinung nach sogar besser, einfach das abzulehnen und sagen, ach, das gibt's gar nicht. Das ist ja bei der ganzen Parapsychologie auch so, wenn Sie das Leben von Wolfgang Pauli, dem Nobelpreisträger für Physik, kennen, dann sind Sie auch der Meinung, dann bin ich eher dafür, dass es die Phänomene der Parapsychologie nicht gibt, als dass ich das glauben müsste, was dem Nobelpreisträger passierte. Pauli, wenn der in irgendein Institut kam, fielen da alle Geräte aus, zersetzten sich oder gingen in Flammen auf, und man nannte das unter Physikern den Pauli-Effekt. Das ist gar nicht bekannt geworden hier in der Öffentlichkeit. Aber stellen Sie sich mal vor, so ein Mensch geht mit in Ihr Flugzeug, mit dem Sie irgendwo hinfliegen wollen. Das ist doch eine ungemütliche Sache, wenn man annehmen müsste, dass es paranormale Phänomene dieser Art wirklich geben würde. Dann ist es für den Menschen eigentlich noch besser zu sagen, glaube ich nicht dran, gibt's nicht. Und dann fliegt man mit dem Pauli in Ruhe und wird nicht irgendwie verunsichert. Denn das ist ja das, was die Wissenschaft uns liefert, Gewissheit und nicht Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass es solche Phänomene gibt, aber in Wahrheit ist die Wissenschaft erst in zweiter Linie interessiert. Sie will Gewissheit, also Kontrolle über die Dinge. Das ist sehr viel wichtiger und auch was ganz anderes, als nach Wahrheit zu suchen. Das tut die Wissenschaft gar nicht in erster Linie.
Dieses Problem behandeln Sie auch, also diesen Problemkomplex, wie wir mit diesen Wahrheiten umgehen, die jetzt noch nicht wissenschaftlich restlos beherrschbar sind und vorhersagbar. Damit beschäftigen Sie sich auch sehr ausführlich in Ihrem vorhergehenden Buch UFOs, die unerwünschte Wahrheit. Ja. Jetzt eines der vielleicht bekanntesten und spektakulärsten Anwendungsmöglichkeiten der Heimschen Theorie ist der Feldantrieb. Heim hat in den 50er Jahren ja dieses eiförmige Raumschiff, was mir besonders gefällt, mit Feldantrieb besprochen. Ja. Stichwort Feldantrieb, Stichwort Gravitonen etc., Beherrschung der Schwerkraft. Das war ja einer seiner Hauptstoßrichtungen, nachdem er ursprünglich ja quasi aus dem Raketendenken kam und dann hier die Möglichkeit sah, wie Raumfahrt tatsächlich sich enorm weiterentwickeln könnte.
Ja, das ist auch noch nicht falsch und das ist auch noch kein Experiment schiefgegangen. Das ist bloß noch nicht ausgeführt worden. Das heißt, diese Dinge, die warten noch auf eine Anwendung und auf eine Bestätigung. Und unsere Firma wollte ja zunächst mal also die einfacheren Versuche machen, weil das andere zu teuer war, und sagen, dann tasten wir uns immer weiter vor. Wenn die in Ordnung sind, die einfacheren, dann können wir weitermachen. Und da hatten wir vorgehabt, eben eine Kugel rotieren zu lassen. Und eine Kugel, die ein Kristall, also ein Rubinkristall, der gezüchtet werden musste, darstellt, das müsste auch ein schwaches Magnetfeld erzeugen, wo gar keine Ladungen frei sind. Also nur allein die Masse sollte ein Magnetfeld erzeugen. Das ist auch festgestellt worden astrophysikalisch. Da kennt man das. Das ist der Blackett-Effekt. Da weiß man, je schwerer die Sterne sind und je rascher sie rotieren, umso ein höheres Magnetfeld haben sie um sich. Und das kann man dann runterziehen bis zur Sonne, bis zu unserem Planeten. Das passt alles. Das liegt alles auf der gleichen Kurve. Und bloß müsste man das jetzt ins Labor mit runterziehen. Bloß Heim hatte das, was man empirisch gefunden hat in der Astrophysik, hatte das theoretisch gefunden. Und die Formel sieht ähnlich aus, aber ein bisschen besser. Denn da geht noch die magnetische Permeabilität ein, was die anderen nicht wussten. Die haben das einfach eins gesetzt, beziehungsweise kam da gar nichts raus. Aber hier an diesem Parameter kann man drehen und deswegen kann man den Effekt ein bisschen anheben. Und so haben wir 1985 in unserer Firma, haben wir das entwickelt und haben auf der Physikertagung oder Squid-Magnetertagung, also dieser Abteilung, dann vorgetragen, was wir vorhaben und machen wollen, nämlich eine Rubinkugel rotieren lassen auf dem Heliumbad im Vakuum und mit dem Squid-Magnetometer, das ist so ein Magnetometer, das ganz, ganz, ganz schwache Magnetfelder messen kann, ranzusetzen. Und die Empfindlichkeit war zwei Größenordnungen besser als das, was wir erwarteten. Und das sollte gebaut werden. Dafür habe ich ja gesagt, hat es dann kein Geld gegeben. Aber das Experiment steht noch aus und wird vielleicht in Amerika, vielleicht aber auch hier bei uns gemacht werden. Und dann wollten wir weitergehen. Dann wollten wir Kristalle züchten. Das nennt sich dann Molecule Forming. Die müssen eine ganz bestimmte Struktur haben nach Heim. Er hat mal versucht, nicht für Licht, sondern für Radarwellen herzustellen, aber die Hohlleiter hat er selber gebaut und so, und der Wirkungsgrad war so schlecht, da konnte er gar nichts machen. Da hat er gemeint, man könnte die Nachweisgeräte etwas hochtreiben und empfindlicher machen. Ja, das hat dann auch nicht so recht geklappt. Und dann haben sie gesagt, na, wir gehen weg von Radarwellen, wir müssen auf Licht, aber dann wird es auch wieder teuer, weil man diese Kristalle oder Moleküle da erstmal züchten muss. Und dann ist ihm einer von den Mitarbeitern weggegangen, dann hat er sich ganz auf seine Theorie erstmal beschränkt, weil er dachte, wenn er damit zu Ansehen kommt, dann gibt's Geld und dann kann er die praktischen Arbeiten wieder aufnehmen. Aber wenn man ihn nicht kannte und dann hat er nicht in Fachzeitschriften publiziert und dann war es auch ziemlich schwierig, man kann das nicht so nebenher lesen. Die Leute bei DESY haben einem Journalisten gesagt, auch ein sehr guter Physiker braucht mindestens ein Jahr, sich mit der Sache zu beschäftigen, damit man es beurteilen kann. Also nicht bloß verstehen, sondern wird man erstmal beurteilen, ob es was ist. Also das Geld war alles nicht da und deswegen, erst dann gestorben, sind die Experimente nicht aufgegriffen worden. Also das kann alles noch in Ordnung sein, das kann alles noch stimmen. Und vor kurzem ist ein dicker Wälzer erschienen über alle möglichen Gravitationstheorien und Experimente, die gemacht worden sind. Da sind dann viele ausgeschieden worden, was nicht geht, aber darunter ist die Heimsche Theorie und die Experimente, die stehen immer noch da, dass man sowas machen sollte. Also das ist noch nicht vorüber.
Burkhard Heim ist zwar 2001 gestorben, aber sein Traum quasi könnte noch Wirklichkeit werden.
Ja, das kann.
Wie beschreibt denn Heim das Verhalten eines mit seinem Feldantrieb, jetzt sprechen wir vom Idealbild, das er quasi vor sich hatte, wie würde sich denn ein Raumschiff, das so angetrieben wird, verhalten?
Ja, genauso wie ein UFO, das ist ja der Witz. Und als ich damals, 1954 war das, als ich da meinen Großvater besuchte, ich hatte noch mein Abitur nicht, war noch in der Ostzone, da habe ich hier ausgehungert nach Informationen, alles gelesen, was ich in die Finger kriegte an Zeitschriften. Da gab es dann diese Lesemappen und die habe ich also vielleicht so 50 bis 100 alle durchgeblättert und das fand das so schön, die Bilder und die Beschreibung. Drüben gab es ja sowas gar nicht, gab ja keine Illustrierten. Und jetzt habe ich da einen Artikel gefunden, eben über Heim, mit diesem eiförmigen Objekt, von dem Sie schon sprachen. Und zur gleichen Zeit ja, die das Buch von dem Major Kehoe gelesen, Der Weltraum rückt uns näher, wo dieser amerikanische Major, der Fliegermajor, über Bekannte aus dem Pentagon erfahren hatte, dass man mit diesen fliegenden Untertassen nicht weiterkommt. Man kann nicht erklären, was das ist. Vielleicht sind es außerirdische Fahrzeuge, aber das ist dann bloß mal kurz angedeutet worden und schnell wieder zurückgenommen worden. Aber die Eigenschaften waren so, wie der Heim also diesen Feldantrieb beschreibt. Er sagt nämlich, erstmal ist es so, man erzeugt künstliche Gravitationsfelder und in diese Felder, die erzeugt man vor dem Massenschwerpunkt dieses Objektes und da fällt alles mit rein. Man kann, wenn man das so steuert, so einen spitzen Winkel fliegen, so um die Ecke und alles fliegt mit und keiner merkt es. Das ist so wie wenn man einen Aufzug, der schnell abfliegt, dann auch mitgeführt wird mit diesem Führungsfeld. Nicht? Das, man merkt gar nicht, dass man da irgendwie um die Ecke fliegt oder sonst was. Und dann sagt er auch noch, das ist ideal, man kann im Wasser und in der Luft und im Vakuum damit fliegen. Und man bräuchte bloß ist gut. Also so einen Energielieferanten, vielleicht einen Reaktor, der die Energie erzeugt. Aber das dann wird Licht umgewandelt in Gravitation, in Gravitationsfeld. Na, und dann müsste man also da durchs Weltall fliegen können. Und dann habe ich gedacht, es sieht ja so aus, als ob diese fliegenden Untertassen, wie man sie damals nannte, die UFOs, so etwas darstellen würden. Und seit der Zeit, seit 1954, habe ich nun die Heimsche Theorie verfolgt und immer nebenher Berichte über unbekannte Flugobjekte und habe an denen dann Eigenschaften festgestellt, die von der Heimschen Theorie vorhergesagt werden, nämlich, dass die Gravitationsfelder durch wahnsinnig hohe Magnetfelder erzeugt werden können. Und genau das hat man dann gefunden. Man hat also gefunden, dass um diese Objekte, das haben die französischen geostationären Geomagnetstationen gemessen, als ein UFO in der Nähe war, haben festgestellt, dass das UFO mindestens 1 Million Gauss, also 50 Tesla, 1 Million Gauss, das ist also 1 Million mal etwa so das Erdmagnetfeld, haben müssten, denn das ist gemessen worden. Aber wir können nur 300.000 Gauss erzeugen bei den Teilchenbeschleunigern, vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß nicht, sind es jetzt vielleicht 400.000, aber 1 Million kann man nicht erzeugen. Und das hat man durch verschiedene Art und Weise, durch den Faraday-Effekt, ist ja jetzt egal, das hat mit der Polarisation des Lichtes zu tun und um UFOs gibt es manchmal so schwarze Ringe und dann kann man dann ausrechnen, wie stark das Magnetfeld ist. Oder bei Verkehrsschildern, die ganz stark magnetisiert wurden, als ein Objekt drüber flog, da hat man bloß die Restmagnetisierung gefunden und dann zurückgerechnet, wie hoch war die Magnetisierung, als das Objekt zu der und der Zeit dann darüber war, hat man auch wieder 1 Million gefunden. Das heißt, es muss wohl der Gravitationsantrieb mit erheblich großen Magnetfeldern erreicht werden. Und genau das ist etwas, was in der Theorie von Dreuscher und Häuser, Dreuscher ist in Wien, der jetzt auch Experimente darüber macht, vorhergesagt wird. Die versuchen das jetzt im Experiment darzustellen. Natürlich können sie nicht 1 Million Gauss erzeugen, aber die ersten Kraftwirkungen, die bei erheblich niedrigen Magnetfeldern auftauchen, werden jetzt schon den Hinweis liefern, dass eine rotierende Scheibe in diesem starken Magnetfeld einen Auftrieb erhält. Und das ist das Interessante, dass man also von der Heimschen Theorie immer Voraussagen erhält, was man erwarten kann. Und bei der Betrachtung der UFOs, wenn man also wirklich die geprüften Fälle nimmt, da kann man dann sehen, dass das auch stattfindet. Beispielsweise, dass um diese Objekte nicht immer nur extreme Hitze, sondern genau das Gegenteil, extreme Kälte entwickelt wird. Nun gibt es das in der Physik gar nicht, dass ein Kraftfeld Kälte ausstrahlt. Das geht gar nicht. Aber die Theorie vom Heim sagt, dass die Gravitationswellen, wenn sie mit irgendwas in Berührung kommen, Temperatur entziehen, also Kälte erzeugen müssen und gleichzeitig die Entropie negativ wird, also das Maß der Unordnung nimmt ab, das heißt, es muss eine Ordnung geben. Ich sagte das ja vorhin schon, dass X5 eine organisierende Wirkung ist. Und hier wirken Gravitationsfelder nicht wie elektromagnetische Felder, die Hitze erzeugen und Entropie, also Unordnung, in einem System, sondern das Gegenteil. Die erzeugen Ordnung und Temperaturerniedrigung. Und wenn man sowas an diesen Berichten, da haben wir schon bis 1970 war es, oder 72, weiß jetzt nicht mehr genau, sagen wir mal bis in den 70er Jahren, haben wir rund 30 Fälle gefunden, wo die Zeugen sagen, also das war ja extrem kalt, als wir da unter der Scheibe standen, als wir rausgingen, war es wieder warm, 40 Grad, das war in Australien. Und ein anderer sagt, ja, ich habe das hier direkt an dem Auto Thermometer gesehen, das ging ja zurück und wir fühlten dann auch eine starke Kälte. Oder man sieht auch, dass über dem Wasser im Oktober hier in unseren Breitengraden, dass sich da eine Eisschicht bildete, direkt unterhalb dieser einen Scheibe. Und das sind alles so Hinweise, dass es sich wirklich hier um Gravitationswellen handelt. Wir gucken also in die Zukunft, was der Heim theoretisch vorhersagt. Das sieht man schon an diesen Objekten, wo sie immer herkommen mögen, aus unserer eigenen Zukunft oder aus fernen Sternsystemen, wir wissen es nicht, oder aus Parallelräumen. Aber immerhin haben die Technik, die in der Heimschen Theorie schon vorhergesagt wird. Und es gibt keine andere physikalische Theorie, die diese Sachen vorhersagt. Und das ist der Grund, nicht weil wir den Heim so mögen und weil er ein Genie ist, sondern weil das nützt. Weil wir mit dieser Theorie tatsächlich etwas erklären können, mit anderen nicht, mit der Stringtheorie überhaupt nichts.
Und Sie sprechen da jetzt vor allem auch in Ihrer Funktion als MUFON-CES-Vorsitzender, kann man ja sagen, also
ja.
Wo Sie also
diese Dinge erforschen und eben vor allem versuchen, wissenschaftlich zu erforschen. Wir haben eh schon einmal hier sehr auf die großartige Sendung Unbekannte Objekte verwiesen, wo wir schon einmal über das Thema UFOs ausführlich gesprochen haben. Wenn man sich jetzt anschaut, diese Effekte, die von der Heimschen Theorie vorhergesagt werden und dass er bereits in den 50ern diese Ideen auch veröffentlicht hat, vorsichtig.
Na, er hat es ja nicht veröffentlicht.
Beziehungsweise,
darüber gesprochen in der, bei internationalen astronautischen Kongress, aber sein ohne Vortragsmanuskript. Und deswegen konnte das auch nicht veröffentlicht werden. Deswegen musste man erst warten bis 1980. Und das ist eins der Probleme gewesen, weil die großen Physiker wie Heisenberg immer verärgert waren. Man hat in der Presse, vor allen Dingen im Ausland, immer überheim von diesem Vortrag gewusst und wollte dann immer fragen, wo er denn nur arbeitet und was die von heim halten. Und Heisenberg war stinksauer. Er hat gesagt, ich kenne den ja nicht. Ja, der ist doch in dem Institut. Ja, nicht bei mir, sondern bei dem Weizsäcker. Aber der hat ja gar nichts veröffentlicht. Da wusste ja gar nicht, was der heim macht. Nicht? Aber Heim hat, das muss man auch wieder verstehen, das war natürlich falsch, jetzt im Nachhinein weiß man es. Er wollte erst zeigen, dass das Experiment hinhaut und dann wollte er seine Theorie veröffentlichen oder auch diese Erfindung dann weitergeben an die Raumfahrtfirmen. Deswegen hat ja unsere Firma hier, DASA oder MBB, wie es früher hieß, ihn ja auch unterstützt, weil wir auch immer uns was erhofft hatten von ihm. Haben gesagt, naja, der soll noch gar nicht veröffentlichen, dann haben wir einen Informationsvorschub.
Es gibt ja auch andere Ansätze, die jetzt mit Gravitationswirkungen arbeiten. Man hört immer wieder von der Torsionsphysik. Haben Sie davon schon einmal gehört? Können Sie da, die vor allem in Russland, Torsionsphysics?
Nein.
Die Frage ist natürlich, gab es bereits in den letzten 60 Jahren andere, die ähnliche Ansätze wie Heim oder vielleicht durch ihn inspiriert Ansätze verfolgt haben und tatsächlich auch praktische Erfolge erzielten, vielleicht im Rahmen von militärischer Forschung etc.?
Ja,
und also stützt sich darauf, ich meine, darauf stützt sich natürlich viel von der Spekulation, dass einige der beobachteten unidentifizierbaren Flugobjekte terrestrischen Ursprung sein könnten. Was halten Sie davon?
Ja, nichts. Also erstmal ist es so, theoretisch ist noch keiner auf die Idee gekommen. Praktisch gibt es eine ganze Menge Versuche, an die Gravitation ranzukommen. Podletnov sagt Ihnen vielleicht etwas. Da war so ein finnischer Physiker, der jetzt aber wieder in Moskau ist, der hat eine Scheibe rotieren lassen und behauptet, dass der Rauch von einer Pfeife über dieser rotierenden Scheibe dann nach oben gestiegen ist. Und hat man nachgewiesen und hat ein paar Gramm Gewichtsverlust gefunden. Das wollte man in den USA bei der NASA nachmachen, hat es nicht geschafft. Überhaupt, dieses Experiment ist nirgends nochmal wiederholt worden. Das sind also so Sachen, mal klappt es ein bisschen oder scheint zu klappen, aber dann doch wieder nicht. Und da gibt es eben eine ganze Menge von Versuchen, aber richtig theoretisch fundiert ist das alles nicht. Das hängt auch gar nicht mit einer einheitlichen Feldtheorie zusammen, sondern das sind so mehr Experimente. Vielleicht kriegt man durch einen Trick die Gravitation in den Griff, und das ist aber nicht gelungen. Auch so die Vermutung, dass man irgendwo in der Welt eine fliegende Untertasse baut, ja natürlich, man hat so diese sehr, sehr lauten, dröhnenden Teller mit dem üblichen Antrieb versehen fliegen lassen. Die sind dann einen Meter auch über die Erde langsam geflogen. Und man hat auch Piloten, die dann sagen, das ist sehr glibberig. Man weiß immer nicht, wo es runtergeht, aber ziemlich laut und verbraucht sehr viel mehr Sprit als normale Flugzeuge. Sowas hat es alles gegeben. Das hat aber mit UFOs nicht die Bohne zu tun.
Es gibt auch immer wieder Spekulationen über Versuche in Sachen E-Gravitation in den 50ern. Da kommt auch der Townsend-Brown-Effekt immer wieder zur Sprache. Haben Sie irgendetwas in der Richtung einmal in Ihrer professionellen Laufbahn gehört oder gesehen, ja, dass also in den 50ern da wirklich erfolgreiche, nämlich.
Ja, da haben wir mal furchtbar drüber gelacht mit dem Heim zusammen. Die sprachen da von Gravitationskuchen und so ein Quatsch. Das ist eine ganz einfache Sache. Im Vakuum funktioniert es nicht. Und daran sieht man schon, das hat mit der Ionenströmung in der Luft was zu tun. Das sieht auch ganz gut aus. Ich habe auch Filme gesehen, wie sich sowas in der Luft erhebt. Im Vakuum geht's nicht. Und Lasten kann es nicht bewegen. Das war 1956, ist auch jetzt von den Beurteilern ausgenommen worden als nicht vernünftige Weiterentwicklung. Also mit der Sache kann man nichts machen, mit Ionenströmen, da geht nichts.
Was würden Sie sich denn wünschen, wie jetzt die Bearbeitung dieses unglaublichen Werkes, das Burkhard Heim hinterlassen hat, weitergeht? Sie haben da eine junge Generation genannt, die interessiert ist. Was erhoffen Sie sich denn für die Zukunft, dass aus dieser Theorie noch entstehen könnte, beziehungsweise was finden Sie da am interessantesten?
Ja, da bauen wir drauf. Also diese jungen Physiker, die ja schon angefangen haben, ein paar Sachen nachzurechnen und sagen, ja, da hat er was falsch gemacht und hier, das muss man anders machen, aber gut, also die gehen der Sache nach. Die müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass der seriös bekannt wird, denn das ist er ja nicht. Ich sagte ja schon, es gibt bloß die beiden Bücher in deutscher Sprache. Die Amerikaner lesen nicht Deutsch und erst recht nicht, wenn das 700 Seiten sind, jetzt die drei Bücher. Das eine hat er zusammen mit Dröscher geschrieben. Das macht man nicht. Und jetzt muss das ein bisschen solider erstmal in der Sprache der neuen jungen Physiker hier festgestellt werden und nachbearbeitet werden. Dann verspreche ich mir, dass man merkt, da ist ja was dran und alle Aussagen, die daheim dann noch gemacht hat, in welcher Richtung auch immer, jetzt intensiver verfolgt. So geht's nicht. So ist er mehr so als Gerücht bekannt und nicht als seriöser Wissenschaftler. Also wenn Sie da mal nachgucken, was Heim zitiert, geschrieben hat, dann gibt's bloß eine einzige fachliche Publikation in der Zeitschrift für Naturforschung. Wann war das? 1972, glaube ich. Das ist zu wenig. Und da hat er ja auch bloß einen Überblick gegeben. Nein, es muss jetzt wirklich von der Pike auf, also genau wie er da vorgegangen ist, alles beschrieben werden. Und dann warten wir ab. Die deutschen oder deutschsprachigen Wissenschaftler haben vom Heim nichts gehalten. Nicht, weil sie seine Arbeit geprüft haben, sondern so durch Hörensagen und Umfragen. Und er wird ja nirgends zitiert und so. Aber ich habe schon mit bedeutenden Physikern in USA gesprochen. Ich habe auch mal einen Vortrag da in Brighton, da an der Sussex University gehalten, gerade ein paar Wochen, nachdem er gestorben war, der Heim. Da, die hören schon drauf hin. In Las Vegas habe ich auch einen Vortrag über ihn gehalten. Und vor allen Dingen der Hal Puthoff, das ist einer der Physiker, der auch eine neue Gravitationstheorie entwickelt hat, glaubt, dass das so ähnlich ist, was der Heim macht. Der wollte auch dieses Rotationsexperiment, von dem ich vorhin gesprochen habe, in Austin, in Texas nachmachen. Ist aber wahrscheinlich auch nicht wegen der finanziellen Schieflage dann nicht dazu gekommen. Aber wenn das, wie die ganze Theorie in Englisch vorliegt, ich glaube, dann geht so ein Boom und erstmal über die Heimsche Theorie weiter. Und vor allen Dingen, wenn in CERN nichts gefunden wird, was ja der Fall sein wird.
Crop FM Radio aus der Vorstadt der Wirklichkeit.
Sie hörten eine weitere Ausgabe von Crop FM. Die sehr schöne Illustration zur Sendung stammt von Matthias Töpfer. Auf der Website von Crop FM finden Sie neben dem Spendenknopf nicht nur weitere Sendungen mit Illobrand von Ludwiger zu den Themen Burkhard Heim und unidentifizierbaren fliegenden Objekten, sondern auch hunderte Sendungen zu anderen Themen am Tellerrand der kollektiven Wahrnehmung. Die Website von Crop FM finden Sie unter www.cropfm.at.
Just observed it.
Ich danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Passing once, passing twice.